Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Der Criminal Compliance Podcast, heute wieder mit Dr. Christian Rosinus. Ich bin Volker Pietsch. Der Begriff Geldwäsche ist geläufig, heute geht es aber um die Geldwäsche-Verdachtsmeldung. In dieser Episode werfen wir einen Blick auf dieses Thema und klären, wie es zu einer solchen Meldung kommt und was man tun kann, wenn sie vorliegt. Aber fangen wir einfach mal mit den Basics an. Was versteht man unter einer Geldwäsche-Verdachtsmeldung und wer muss solche Meldungen abgeben?
Grundsätzlich handelt es sich um eine Meldung, die aufgrund des Geldwäschegesetzes vorgenommen wird. Und zwar geht es um die Meldung einer Transaktion an die zuständigen Behörden bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung. Und es gibt verschiedene Berufsgruppen, die zu dieser Meldung verpflichtet sind. Die Verpflichteten sozusagen, da gehören natürlich dazu ganz prominent die Banken oder Finanzinstitute, Versicherungen, aber auch Berufsgruppen wie Immobilienmakler und sogar unter bestimmten Umständen beratende Berufe wie Rechtsanwälte, die bei bestimmten Beratungsgegenständen auch verpflichtet sind, Geldwäsche an Verdachtsmeldungen vorzunehmen.
Und wann muss zum Beispiel eine Bank eine solche Meldung abgeben?
Gut, es geht erstmal grundsätzlich darum, dass eine Bank, ich sag mal, kriminelle Handlungen erkennen muss, dass es Anhaltspunkte gibt, dass Vermögenswerte aus bestimmten kriminellen Handlungen herrühren oder in Verbindung mit Terrorismusfinanzierung stehen. Da gibt es so typische Beispiele, zum Beispiel bestimmte große Bargeldtransaktionen. Wenn der wirtschaftliche Hintergrund in einer gewissen Form unklar ist, wird häufig eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung abgegeben. Oder wenn die wirtschaftliche Berechtigung nicht offengelegt wird oder nicht klar ist, da gibt es natürlich eine ganz vielfältige Zahl von Sachverhalten, die da in Betracht kommen. Viele große Banken haben eigene Abteilungen dafür und unterhalten da auch einen ganzen Stab an Personal, das sich um solche Themen kümmert. Und wenn dann die Bank also erkennt, Finanzinstitut erkennt oder der Verpflichtete erkennt, dass möglicherweise ein Verdacht besteht, dann wird da eine kursorische Prüfung eingeleitet, um dann eben zu erkennen, ob es sich um eine meldepflichtige Situation handelt.
Gehen wir mal davon aus, die interne Prüfung, zum Beispiel eines Finanzinstituts, bestätigt den Verdacht. Was geschieht denn dann?
Dann ist eine unverzügliche Meldung an die Financial Intelligence Unit zu machen, kurz FIU. Das ist quasi nationale Zentralstelle für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen. Nach der Meldung darf zumindest vorübergehend erstmal die gemeldete Transaktion nicht durchgeführt werden.
Und wie lange darf jetzt diese Transaktion zurückgehalten werden?
Die FIU kann das maximal für einen Monat untersagen. Die prüft das auch sozusagen. Bestätigt sich der Verdacht, dann geht die Information an die Staatsanwaltschaft. Wenn die Staatsanwaltschaft oder die FIU die Transaktion vorab freigibt, kann die ausgeführt werden. Und nach Ablauf des dritten Werktags nach der Verdachtsmeldung, falls keine Untersagung der Transaktion erfolgt.
Bestehen noch weitere Pflichten neben Verdachtsmeldung und Transaktionsverbot?
Zum Beispiel gibt es eine Auskunftspflicht, also es müssen auf Anfrage umfassende Auskünfte zu Kontoinformationen, Transaktionen gegeben werden. Es gibt auch ganz wichtig das strikte Verbot der Informationsweitergabe an die betroffenen Kunden. Die wundern sich dann manchmal, dass parallel zum Beispiel Konten gekündigt werden oder dass sie keine Auskünfte von der Bank bekommen, irgendwelche Ausflüchte genannt werden, unter Hinweis auf die Banken-AGBs zum Beispiel. Das resultiert meistens daraus, dass man versucht, eben diese Informationsweitergabe zu vermeiden. Natürlich dürfen Ermittlungen nicht gefährdet werden. Also generell gilt so eine Art Zusammenarbeitspflicht mit den Behörden.
Was passiert denn, wenn ein Verpflichteter die Pflichten zur Verdachtsmeldung nicht erfüllt und eine Transaktion trotzdem durchführt?
Das kann erhebliche Bußgelder nach 56 Geldwäschegesetz auslösen, also sowohl für vorsätzliche als für leichtfertige Verstöße. Die Bußgelder können bis zu 5 Millionen Euro oder 10% des Jahresumsatzes betragen. Und ich habe auch schon Fälle erlebt, wo dann wegen Geldwäsche ermittelt wurde, also strafrechtlich wegen dem Tatbestand der Geldwäsche ermittelt wurde, weil bestimmte Meldungen unterlassen wurden von Geldwäschebeauftragten, weil man sagt, da gibt es so eine Art Garantenstellung, sondern Pflicht, solche Meldungen zu machen. Also es kann Worst Case tatsächlich auch passieren, dass bei falschen, unzutreffenden oder nicht erfolgten Meldungen auch wegen Straftaten dann ermittelt wird.
Jetzt haben wir bisher nur über die Verpflichteten und ihre Rechte und Pflichten gesprochen, aber gerade die Empfängerin oder der Empfänger einer solchen Transaktion hat ein großes Interesse logischerweise daran, dass die Transaktion durchgeführt wird. Was kann man als Kontoinhaber tun, wenn eine Verdachtsmeldung vorliegt? Gibt es da Rechtsschutzmöglichkeiten?
Also gibt es natürlich Rechtsschutzmöglichkeiten, was zum Beispiel theoretisch in Betracht käme, ist eine Beantragung der Freigabe des Kontoguthabens zur Deckung des Lebensunterhalts. Da steht was in 40 Absatz 5 Geldwäschegesetz oder auch Widerspruch einlegen gegen Untersagen der Transaktion durch die FIU. Das ist auch eine Möglichkeit. Andererseits ist auch so, dass man einfach das Finanzinstitut, das kontoführende Institut zum Beispiel auf Auszahlung verklagen kann, aber das hat meistens dann eben keine unmittelbare Wirkung. Das kann dann eine Weile dauern.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, theoretische Rechtsschutzmöglichkeiten. Warum sind die nur theoretischer Natur?
Naja, erstmal ist es ja eine Frage, habe ich überhaupt Kenntnis von dem Vorgang? Und dann sehe ich ja nur, dass die Transaktion durchgeführt wird als potenziell Betroffener, aber die Begründung darf ja wegen des Gebots, das nicht offen zu legen, in der Regel nicht geliefert werden. Das heißt, ich bin da relativ begründungsarm aufgestellt. Wie gesagt, effektiver Rechtsschutz häufig über zivilprozessuales Vorgehen gegen das Institut. Da kann man dann auch mal an einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung nachdenken, eben im Hinblick auf besonders dringliche Zahlungen. Aber da sind Gerichte sehr zurückhaltend. Und wenn ich eine existenzgefährdende Notlage habe, zum Beispiel, kann ich auch eine Leistungsverfügung beantragen oder wenn es eine drohende Zahlungsunfähigkeit gibt oder solche Themen. Insoweit da ist es einfach wichtig, sich anwaltlich beraten zu lassen, um da alle Möglichkeiten auszuschöpfen.
Danke fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich wie immer jederzeit gerne unter info@rosinus-on-air.com. Bis zur nächsten Episode.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.